Deutschlandfunk.
Christine, würdest du sagen, Schlafapnoe ist eine verborgene Volkskrankheit?
Ja, also zumindest legen Zahlen aus verschiedenen Ländern nahe, dass viele Menschen nächtliche Atemaussetzer haben und davon nichts wissen.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute über Schlafapnoe, über Atemaussetzer, die im Schlaf auftreten und den Schlaf stören, aber eben nicht nur den, sondern auch tagsüber spüren Betroffene die Folgen. Christine, es ist eine Schlafstörung, über die wir hier bei Überschlafen schon ganz lange mal reden wollen. Mhm. Jetzt machen wir es endlich. Was bringst du mit an Studien, an Erkenntnissen aus der Schlafforschung?
Wir schauen uns heute an, wie es überhaupt zu solchen nächtlichen Atemaussetzern kommt, welche Faktoren auch das Risiko erhöhen, dass man sowas hat und wie man Schlafapnoe eigentlich auch behandeln kann.
Und in unserem Mythencheck geht es heute um den Zusammenhang von Schlafapnoe und Schnarchen und die Frage, ob alle Betroffenen von Schlafapnoe auch schnarchen. Und damit halber überschlafen. Wir sprechen hier jede Woche über ein neues Schlafthema. Ein Drittel unseres Lebens schlafen wir ja. Grund genug, um unserem Schlaf diesen Podcast hier zu widmen, mit wissenschaftlichen Fakten und Hintergründen natürlich, immer auf dem neuesten Stand der Forschung. Und die kommen von Dr. Christine Blume, Schlafforscherin und Schlaftherapeutin an der Uni Basel und den Universitären Psychiatrischen Kliniken in Basel. Hi Christine.
Ja, hi. Und du bist Ilka Knigge, wie immer an meiner Seite, und du bist Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin.
Christine, lass uns drüber sprechen, wie mir als betroffene Person eigentlich auffällt, da stimmt was nicht, und ich dann erfahre, dass es Schlafapnoe ist. Was merke ich so über Tag, was mich hellhörig machen sollte?
Du merkst, du wachst am Morgen total oft mit Kopfschmerzen auf, die dann aber im Laufe des Vormittags verschwinden. Und du merkst auch, dein Mund, der ist meistens beim Aufwachen total ausgetrocknet. Dazu bist du tagsüber sehr müde. Du hast das Gefühl, dein Schlaf, der ist überhaupt nicht erholsam. Und beim Aufwachen fühlst du dich echt oft wie gerädert. Du kannst dich am Tag auch schlechter konzentrieren. Du hast das Gefühl, du bist reizbarer. Und manchmal passiert es dir auch, dass du ungewollt einfach einschläfst. Besonders in langweiligen Meetings oder wenn du zum Beispiel im Bus von der Arbeit nach Hause fährst und so ein bisschen geschaukelt wirst, dann schläfst du manchmal einfach ein.
Okay, trockener Mund, Kopfschmerzen, worauf weist das alles hin? Also was passiert in der Nacht?
Deine Atmung, die setzt in der Nacht immer wieder fast komplett aus. Das nennt man Apnoen. Also wenn die Atmung aussetzt oder es zumindest deutlich reduziert, was dann auch dazu führt, dass der Sauerstoffgehalt im Blut absinkt. Und der Grund dafür ist, wenn wir uns jetzt im Schlaf entspannen und die Muskelspannung auch im Bereich von Hals und Rachen sinkt, dann fallen die oberen Atemwege immer wieder in sich zusammen. Also die oberen Atemwege, das ist vereinfacht so der Luftweg von der Nase oder dem Mund bis zum Eingang der Luftröhre. Und bei der Schlafapnoe, da kann sich dieser Luftweg und besonders der Bereich hinter dem weichen Gaumen, das ist da, wo das Zäpfchen dranhängt, und auch hinter der Zunge, dieser Bereich, der kann enger werden oder sogar fast komplett in sich zusammenfallen. Und dann verengt oder verschließt sich der Weg, den eben die Luft beim Einatmen nehmen muss. Die Folge, die Atmung setzt aus. Für deinen Körper bedeutet all das einfach einen riesen Stress. Denn auch wenn du jetzt als Mensch gar nicht unbedingt was davon mitbekommst, dein Körper, der überwacht zu jeder Sekunde des Tages ganz, ganz genau, wie deine Atmung funktioniert. Ist ja auch klar, weil die ist einfach super wichtig. Und wenn dann der Sauerstoffgehalt im Blut sinkt und der Kohlensäuregehalt steigt und deine Atemmuskulatur irgendwie verzweifelt versucht, dich zum Einatmen zu bringen, dann herrscht in deinem Körper wirklich totaler Alarmzustand. Es kommt dann zu einer Weckreaktion, manchmal wachst du sogar ganz auf. Und das macht der Körper, weil dann steigt die Muskelspannung wieder. Und wenn die Muskelspannung dann wieder steigt, dann gehen auch die Atemwege wieder auf und du kannst endlich wieder atmen. Aber klar ist auch, dieses wiederholte Aufwachen und die Weckreaktionen, die stören den Schlaf und sorgen eben dann dafür, dass der nicht erholsam ist und du am Morgen das Gefühl hast, boah, das war irgendwie gar nichts.
Wer ist in so einer Situation mein erster Ansprechpartner?
Ganz klar, der Hausarzt oder die Hausärztin ist in so einem Fall die erste Ansprechperson, auch weil du vielleicht gar nicht weißt, was es ist. Also du merkst ja nur, also wenn ich morgens aufstehe, dann habe ich Kopfschmerzen, mein Mund ist trocken und ich fühle mich einfach gar nicht gut. Das heißt, da braucht man dann schon echt einen fachlichen Blick drauf, der vielleicht auch dann sagt, in diese Richtung müssen wir mal schauen. Das könnte auch eine Schlafapnoe sein.
Und bei einem trockenen Mund am Morgen würde man da ja auch gar nicht unbedingt drauf kommen.
Nee.
Wie werde ich dann untersucht?
Erstmal macht die Ärztin eine Anamnese, bei der du deine Symptome schilderst. Und ganz wichtig ist da zum Beispiel auch, dass du ihr sagst, wenn du Gewicht zugenommen hast. Also manchmal passiert es einfach im Leben. Das kann nämlich auch ein wichtiger Hinweis sein, denn ein höheres Körpergewicht ist ein Risikofaktor für eine Schlafapnoe. Sie schaut dir dann auch bestimmt in den Hals, um zu sehen, wie weit oder eng dein Halsrachenbereich so ist und ob du zum Beispiel vergrößerte Mandeln hast. Auch das kann etwas sein, was zu Apnoen führt. Vielleicht gibt sie dir auch einen Fragebogen. Da musst du dann angeben, ob du laut schnarchst, ob du tagsüber oft müde oder erschöpft bist, ob du einen hohen Blutdruck hast, ob du ein Mann oder eine Frau bist und wie alt du bist, weil auch die Hormone spielen eine Rolle. Also Männer haben öfter Schlafapnoe als Frauen und auch mit höherem Alter tritt es öfter auf. Und noch eine Reihe anderer Sachen. Und dieser Fragebogen, der gibt eine erste Einschätzung, wie wahrscheinlich es ist, dass du Atemaussetzer im Schlaf hast. Und für alle Hörerinnen und Hörer, den Fragebogen haben wir euch auch in der Online-Version in den Shownotes verlinkt. Ja, und dann wirst du, je nachdem, was das Ergebnis ist, vielleicht auch für eine Untersuchung angemeldet, bei der deine Atmung in der Nacht überwacht wird. Das kann eine Untersuchung im Schlaflabor sein, also ganz klassisch. Du gehst dahin und schläfst dort eine Nacht. Aber es kann auch sein, dass du dafür erstmal so ein Messgerät mit Kabeln und so mit nach Hause bekommst. Und dann machst du diese Untersuchung zu Hause in der Nacht in deinem eigenen Bett.
Okay, das ist also so der ganz, ganz typische Fall. Lass uns mal darüber sprechen, ob es noch andere Symptome gibt, die jetzt vielleicht gar nicht unbedingt in jedem Fall auftreten. Was könnte das noch sein?
Also starkes Schnarchen ist auf jeden Fall so ein Symptom. Und der Fragebogen, über den wir gerade gesprochen haben, der fragt zum Beispiel nach Schnarchen, das lauter ist als Sprechen oder so laut, dass man es durch eine geschlossene Tür hören kann. Also das ist definiert als starkes Schnarchen, wenn man das so hört. Aber auch so das Gefühl, nachts manchmal wirklich fast zu ersticken, das kann auf Schlafapnoe hindeuten. Auch ein übermäßiger Speichelfluss in der Nacht, also dass man vielleicht das Gefühl hat, dann, boah, das ganze Kopfkissen ist irgendwie nass. Oder das ist einfach zu viel, also ein bisschen ist ja normal, aber es ist irgendwie zu viel, was da an Speichel kommt. Und auch das Gefühl, nachts irgendwie zu oft zur Toilette zu müssen, also zweimal oder öfter, auch das kann ein Symptom sein.
Was genau bedeutet diese Einschlafneigung am Tag? Du hast es eben so beschrieben, dass man eher in so wirklich nicht so spannenden Situationen dann so wegschläft. Du meintest Meeting oder Bus. Du hast eben beschrieben, es gibt so eine Einschlafneigung am Tag. Also wenn eine Situation irgendwie nicht so spannend ist, dann kann es sein, dass man einfach wegpennt?
Ja, also entweder das oder es fällt dir einfach sehr, sehr schwer, wach zu bleiben und du musst da echt so ein bisschen kämpfen. Und zwar, obwohl du jetzt rein von der Dauer her sogar eigentlich genügend geschlafen hast. Also es ist auch so dieses Gefühl, das kann irgendwie eigentlich gar nicht sein. Und auch diese Schläfrigkeit während des Tages, die erfasst man meistens dann in der Schlafmedizin mit einem Fragebogen, zum Beispiel der sogenannten Epworth-Schläfrigkeitsskala. Da musst du dann sagen, wie wahrscheinlich es ist, dass du in verschiedenen Situationen ungewollt einschlafen würdest, zum Beispiel beim Lesen oder beim Fernsehen oder als Beifahrerin im Auto oder wenn man irgendwie im Theater oder Kino ganz ruhig sitzt. Und was wichtig ist, man kann diese Schlafapnoe auch ohne diese Einschlafneigung am Tag haben. Also das ist zwar durchaus häufig, dass diese Einschlafneigung besteht oder das ist auch vielleicht das, wo Betroffene merken, also das ist was, was mich beeinträchtigt, aber prinzipiell kann die Schlafapnoe auch ohne diese Tagesschläfrigkeit auftreten. Und da sind wir jetzt auch bei unserer Einstiegsfrage, ob das eine verborgene oder so eine stille Volkskrankheit ist. Weil eben viele gar nicht wissen oder gar nicht merken, dass sie das haben. Also wenn die Tagesschläfrigkeit dazukommt, dann ist es irgendwie offensichtlicher. Aber ja, es kann auch wirklich im Verborgenen vorkommen.
Sprechen wir eigentlich, wenn wir uns diese Einschlafneigung angucken, auch von sowas wie Sekundenschlaf? Das kennen ja die meisten vielleicht auch so als Risiko beim Autofahren.
Ja, also auch dafür steigt das Risiko mitunter als Folge der Schlafapnoe sehr deutlich an. Und je nachdem ist es auch wirklich was, wo man dann zum schlafmedizinischen Kontext auch mal sagen muss, sie dürfen jetzt kein Auto mehr fahren. Oder bei Leuten, die zum Beispiel berufsmäßig viel auf den Straßen unterwegs sind, wo man sagen muss, nee, wir müssen sie jetzt einfach krank schreiben.
Ja, es ist auch einfach wirklich gefährlich, stelle ich mir vor. Wie lang sind eigentlich diese Atemaussetzer in der Nacht?
Also in den Kriterien steht, dass sie mindestens 10 Sekunden dauern müssen, aber durchschnittlich ist es eher so, dass diese Ereignisse so 20 bis vielleicht auch 25 Sekunden dauern.
Und wie häufig kommt das vor, wenn wir jetzt so von einer Nacht sprechen?
Das ist ganz verschieden. Es tritt umso häufiger auf, je schwerer die Schlafapnoe ist. In der Schlafmedizin berechnet man dann, wie viele Apnoen und sogenannte Hypopnoen pro Stunde Schlaf durchschnittlich auftreten. Also Apnoen heißt, da ist die Atmung sehr stark reduziert und setzt wirklich fast aus. Und Hypopnoen, das ist so, die Atmung ist etwas reduziert. Und gleichzeitig fällt aber auch noch der Sauerstoffgehalt im Blut ab oder man hat auch so kurze Weckreaktionen. Also das unterscheidet man so. Heißt auch, die Atmung muss nicht irgendwie komplett aussetzen, sondern es gibt eben auch so diese, in Anführungszeichen, leichtere Form mit den Hypopnoen.
Ja.
Und die rechnet man zusammen und schaut sich dann an, okay, wie viele von diesen Apnoen und Hypopnoen treten durchschnittlich pro geschlafener Stunde auf. Und dann hat man so einen Wert und wir nennen den Apnoe-Hypopnoe-Index oder ganz kurz AHI.
Kompliziert, ja.
Genau. Und den kann man eben jetzt nehmen, um den Schweregrad der Schlafapnoe zu berechnen. Wenn dieser Wert zwischen 5 und 15 liegt, also 5 bis 15 Apnoen oder Hypopnoen pro Stunde Schlaf, dann ist es definiert als eine leichte Schlafapnoe. 15 bis 30 ist so eine mittelschwere Schlafapnoe und ab 30 Apnoen oder Hypopnoen pro Stunde ist es wirklich auch eine schwere Schlafapnoe.
Ja.
Also gibt es nochmal diese Unterscheidung.
Das muss man sich mal klar machen, so ne 30 Mal in einer Stunde. Also in jeder zweiten Minute, so jetzt mal einfach mal grob gerechnet, man kann das wahrscheinlich so jetzt nicht direkt sagen, aber im Prinzip in der Hälfte der Minuten hat man so ein Ereignis, ja, wo einfach die Atmung fast aussetzt. Das ist schon viel, ne?
Ja, und ich meine, das hört ja nicht auf bei 30, sondern du hast manchmal auch Patientinnen und Patienten, die haben 45 oder 60 oder 70.
Ja.
Und da kann man sich, glaube ich, sehr gut vorstellen, was für ein enormer Stress das einfach wirklich für den Körper ist, wenn da ja, mindestens alle 2 Minuten, aber manchmal auch öfter, echt totaler Alarm im Körper herrscht.
Ja.
Und der Körper einfach sagt, hey, da stimmt jetzt gerade was gar nicht.
Jetzt hast du eben gesagt, es gibt als Reaktion manchmal so ein Arousal, ne? So einen kurzen Aufwachmoment, damit man einfach wieder beginnt zu atmen. Erinnern sich Betroffene daran?
Also an so ein Arousal, also eine Weckreaktion, die aber jetzt nicht unbedingt zum vollständigen Erwachen führt, erinnert man sich eigentlich nicht, nee. Und dazu muss man vielleicht auch wissen, also so ein Arousal, der ist an sich erstmal gar nichts Krankhaftes. Das haben alle Menschen im Schlaf und meistens weiß man vielleicht auch gar nicht, woher das in dem Moment kommt. Also wenn wir auch im Schlaflabor uns so Schlafdaten von Patientinnen und Patienten anschauen, dann ist es oft so, ah, schau, da ist ein Arousal, ah, da ist noch einer und du weißt gar nicht, woher das kommt. In einer Schlaflaboruntersuchung, jetzt aber bei einem Menschen mit Schlafapnoe, da kann man dann natürlich genau sehen, wie oft so eine Weckreaktion, so ein Arousal in Zusammenhang mit Problemen bei der Atmung auftritt. Und das ist dann natürlich auch nochmal ein wichtiger Hinweis, wenn man sagt, oh ja, schau, also auch fast jede Apnoe oder so ist auch mit so einem Arousal verknüpft. Das ist dann auch nochmal ein wichtiger Hinweis.
Boah, das klingt so stressig. Können eigentlich Fitnessuhren oder andere Schlaftracker Hinweise liefern, die vielleicht auch dabei helfen können, so eine Schlafapnoe zu erkennen?
Ja, und ich würde fast sagen, nicht nur das. Also es gibt eine Fitnessuhr, deren Funktion zur Erkennung von Schlafapnoe sogar von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA seit einiger Zeit als Medizinprodukt zugelassen ist. Also so gut funktioniert das. Wie genau die Uhr das macht, das ist ein Betriebsgeheimnis, da kann man ja immer nicht so reinschauen in diese Blackbox. Aber es werden dafür wohl so kleinste Bewegungen am Handgelenk gemessen, von dieser Uhr, die man ja am Handgelenk trägt. Und diese kleinsten Bewegungen, die hängen mit Veränderungen des normalen Atemmusters im Schlaf zusammen. Und das funktioniert wohl erstaunlich gut.
Interessant.
Also klar ist auch irgendwie diese Funktion, die kann keine Diagnose stellen, aber wenn man über mehrere Nächte immer wieder Hinweise auf so eine mittelgradige bis schwere Schlafapnoe hat oder wenn diese Funktion das eben feststellt, dann bekommen die NutzerInnen eine Benachrichtigung, dass sie mal einen Arzttermin vereinbaren sollen.
Über Schlafen. Mythencheck.
Wir müssen über Schnarchen sprechen und den Zusammenhang mit der Schlafapnoe. Du hast eben schon gesagt, Menschen, die Schlafapnoe haben, schnarchen oft sehr laut. Mhm. Und da gibt es so das Kriterium, dass man sich anschaut, wie laut es ist, ob man das durch die Tür hört oder nicht. Mhm. Aber auf manchen Webseiten kann man lesen, alle Menschen mit Schlafapnoe würden schnarchen. Stimmt das? Oder ist es ein Mythos?
Das ist ein Mythos. Auch wenn es vermutlich das ist, worüber sich BettpartnerInnen oder auch MitbewohnerInnen oder sogar Nachbarn am ehesten beschweren, nur 50-60% der Menschen mit Schlafapnoe schnarchen laut Studien regelmäßig. Und gewöhnliches Schnarchen, das muss man ja auch noch dazu sagen, ist so häufig in der Bevölkerung als alleiniges Merkmal, hat es deshalb in der Diagnostik wenig Wert. Oder ein bisschen plakativ formuliert, man sollte niemanden ins Schlaflabor schicken, nur weil sie oder er jetzt stark schnarcht, wenn keine anderen Hinweise darauf vorliegen, dass es eine Schlafapnoe sein könnte.
Dann kommen wir doch mal dazu. Wie viele Menschen sind denn eigentlich betroffen von Schlafapnoe, wenn wir uns zum Beispiel Deutschland anschauen oder auch weltweit?
Ja, eine ganz groß angelegte Studie hat im Jahr 2019 geschätzt, dass in Deutschland 60% der Menschen zwischen 30 und 69 Jahren, also das sind 3 von 5 Personen, mindestens eine leichte Schlafapnoe haben.
Wow.
Ein Drittel, also 30%, hat sogar so viele Atemaussetzer, dass die Betroffenen eine mittelschwere bis schwere Apnoe haben. Also das sind nur Schätzungen, aber wir gehen mal einfach davon aus, dass die schon Hand und Fuß haben. Und das ist auch so ein Muster, das bestätigt sich in anderen Studien.
Ja, Wahnsinn, das sind ja unfassbar viele Leute.
Ja. Weltweit schätzt die Studie, dass knapp 1 Milliarde Menschen mindestens eine leichte Schlafapnoe haben könnte. Das wäre knapp jeder 10. Mensch. Und ja, das sind natürlich irre große Zahlen. Und genau deshalb gibt es aber auch Forschende, die sagen, dass man die Kriterien für eine Diagnose möglicherweise anpassen muss. Also dass es einfach zu streng ist und man deshalb was, was gar nicht krankhaft ist, plötzlich zur Krankheit erklärt.
Hm.
Und für diese Perspektive würde auch sprechen, dass der Zusammenhang mit Folgeerkrankungen, die es bei der Schlafapnoe durchaus gibt, aber dass der Zusammenhang mit diesen Folgeerkrankungen wie zum Beispiel Diabetes oder Bluthochdruck und anderen Erkrankungen auch erst eigentlich ab einer mittelgradigen Apnoe deutlich ansteigt. Da kann man sich natürlich fragen, so eine leichte Apnoe, die kommt super häufig vor. Vielleicht merken auch viele davon gar nichts und ja, das kommt im Schlaflabor immer wieder vor, dass das so ein Zufallsbefund eigentlich ist.
Mhm.
Die Betroffenen haben davon nicht so richtig was gemerkt, merken auch nicht richtig was von der Behandlung. Was macht man da?
Ja.
Genau, und da gibt es eben Stimmen, die sagen, wir überdiagnostizieren das.
Können wir denn eigentlich sagen, wie viele Menschen wissen, dass sie eine Schlafapnoe haben von den Betroffenen jetzt?
Da habe ich gute Daten aus England gefunden, leider aber nicht für Deutschland. Und in England, da war es im Jahr 2019 so, dass 1,4% der Bevölkerung eine diagnostizierte Schlafapnoe hatten. Geschätzt wird aber, dass eigentlich fast 5% diese Diagnose haben müssten.
Mhm.
Und auch für Deutschland geht man davon aus, dass viele Menschen davon nichts wissen, aber eben auch, weil sie vielleicht davon gar nichts merken.
Ja, auch da sind wir dann wieder beim Stichwort vom Anfang, ne? Diese verborgene Volkskrankheit, von der einfach viele Leute gar nicht wissen, dass sie die haben.
Ja.
Es gibt ja 2 verschiedene Arten von Schlafapnoe, die, über die wir bisher gesprochen haben, und noch eine weitere. Wie unterscheiden die sich denn und welche ist da häufiger?
Ja, also die Form, über die wir bisher jetzt gesprochen haben, ist die sogenannte obstruktive Schlafapnoe. Also eben das, wo die Atemwege in sich zusammenfallen oder sich verengen und dadurch setzt einfach die Atmung aus oder wird zumindest weniger. Daneben gibt es aber noch die sogenannte zentrale Schlafapnoe. Die ist, muss man sagen, zum Glück sehr viel seltener als diese obstruktive Variante, über die wir die ganze Zeit sprechen. Bei einer zentralen Schlafapnoe, da ist einfach die Ursache eine gestörte Atemkontrolle. Also das Atemzentrum im Hirnstamm hört da immer wieder auf, das Kommando Atmen zu schicken. Also sagt einfach dem Körper, du musst nicht atmen. Und das führt dazu, dass man einfach eben nicht mehr atmet.
Vielleicht kannst du mal ein Beispiel dafür geben, wann sowas vorkommen kann. Also wie entsteht das, dass man das Signal nicht bekommt zu atmen? Klingt ja eigentlich irgendwie sehr ungewöhnlich.
Ja, also ein Beispiel, was manche von uns vielleicht schon erlebt haben, ist, wenn man nach einer Operation zum Beispiel ganz starke Schmerzmittel, so Opiate, bekommt. Dann hat man das meistens auch, dass man so eine Sauerstoffbrille in der Nase hat und eben zusätzlich Sauerstoff bekommt. Und da ist ein Grund eben, dass diese Opiate auch diesen Impuls des Atemzentrums hemmen können, zu signalisieren, du musst atmen, und dass dadurch eben die Atmung weniger wird. Und das kompensiert man dann vorsorglich schon mal, indem man dem Patientinnen und Patienten Sauerstoff gibt. Also das wäre so ein Beispiel, was vielleicht manche schon erlebt haben. Gibt aber auch noch andere.
Ah, okay, verstehe.
Ja, und wenn man sich jetzt fragt, wie man die beiden unterscheiden kann, dann ist es so, dass bei der obstruktiven Schlafapnoe, also da, wo eben die Atemwege in sich zusammenfallen, da arbeitet die Atemmuskulatur weiter. Und die arbeitet sogar ziemlich schwer. Also die versucht alles, um irgendwie Luft in die Lungen zu bekommen. Das kann man auch mal testen, wenn man mal so die Hände auf die Rippenbögen oder auch so richtig auf den Bauch legt, die Luft wie anhält und dann versucht einzuatmen. Also funktioniert dann natürlich nicht, aber wenn man das so versucht, so die Luft einzuziehen, dann merkt man, die Atemmuskulatur, die arbeitet trotzdem noch voll mit. Und das ist auch was, was man im Schlaflabor eben sehen kann. Bei der zentralen Schlafapnoe, da passiert einfach gar nichts. Also der Körper versucht einfach nicht mal zu atmen. Aber wie gesagt, es ist sehr selten.
Wer ist denn betroffen von der Schlafapnoe?
Ganz großer Risikofaktor ist Übergewicht. Also je schwerer ein Mensch ist, desto größer ist einfach das Risiko. Und das liegt unter anderem daran, dass sich eben auch Körperfett so rund um den Rachen herum ablagert und den Luftweg dadurch zusätzlich verengt. Aber auch in der Zunge oder in der Muskulatur kann sich Fett ablagern, das dann eben auch wiederum die Atmung beeinflusst. Und wenn viel Bauchfett da ist, dann kann sich besonders, auch wenn man auf dem Rücken liegt, auch einfach die Lunge schlechter ausdehnen. Und deshalb ist eben Übergewicht ein ganz großer Risikofaktor und ist auch das Erste, was man empfiehlt zu reduzieren, wenn jemand eine Schlafapnoe hat. Aber auch mit dem Alter steigt das Risiko, wobei es im höheren Alter, so ab 65 bis 70 Jahren, dann keine weitere Zunahme mehr gibt in den Studien. Und der Grund dafür, dass es mit dem Alter zu einer Zunahme der Zahlen kommt, ist einfach, dass die oberen Atemwege, also eben dieser Bereich des weichen Gaumens, wo sich auch das Zäpfchen befindet, und der Bereich des Rachens hinter der Zunge, das wird einfach alles im Alter ein bisschen instabiler und fällt leichter in sich zusammen. Außerdem haben Männer ein höheres Risiko als Frauen. Auch wenn Frauen dann in der Menopause gegenüber den Männern aufholen. Das heißt, anders gesagt, die Menopause bei Frauen erhöht auch das Risiko bei Frauen. Und das liegt daran, dass Östrogen und Progesteron, also die Hormone, die Frauen eben haben, die haben einen schützenden Einfluss, zum Beispiel, weil sie die Muskelspannung in den Atemwegen erhöhen. Und dadurch kollabiert es einfach nicht so leicht. Aber klar, in der Menopause fällt das dann eben als Schutzfaktor weg.
Wie sieht es denn in Sachen Lebensstil aus? Kann es da auch Risikofaktoren geben?
Ja, auch da muss man ganz klar sagen, Alkohol fördert nicht nur das Schnarchen, das kennen ja auch viele Menschen, sondern wer Alkohol trinkt oder auch raucht, hat auch zusätzlich ein höheres Risiko. Also Nikotin verursacht zum Beispiel Entzündungen in den Atemwegen und erhöht dadurch das Risiko. Und Alkohol entspannt nicht nur uns, sondern entspannt eben auch die Muskulatur der Atemwege, und dann kommt es leichter zum Verschluss.
Ich habe auch gelesen, dass immer mehr Kinder betroffen sind. Wie kann das denn passieren?
Ja, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass das Körpergewicht einen starken Einfluss hat, und das ist eben auch ein Risikofaktor bei Kindern. Mhm. Bedeutet, wenn mehr Kinder übergewichtig sind, dann haben leider auch mehr Kinder Schlafapnoe.
Jetzt haben wir eben schon über sowas wie Alkohol gesprochen, ne? Oder Rauchen. Kann das eigentlich auch sein, dass man so Schlafapnoe-Episoden hat, also dass es auch einfach nur mal auftritt und nicht in jeder Nacht?
Ja, theoretisch kann Alkohol auch bei Menschen, die sonst keine Apnoen haben, also keine Atemaussetzer, dann welche auslösen. In den meisten Fällen ist es aber eher so, dass Alkohol eine bestehende Erkrankung verschlechtert.
Dann schauen wir uns doch mal den Schlaf genauer an. Was bedeutet es denn für den Schlaf der Betroffenen, wenn sie unter so einer Schlafapnoe leiden? Also ich meine jetzt die Schlafqualität und, wie wir es hier immer nennen, die Schlafarchitektur, also die Zusammensetzung des Schlafs in Leichtschlaf, REM-Schlaf, Tiefschlaf. Wie sieht das aus?
Ja, also ganz klar, die Schlafqualität, die leidet. Und zwar umso stärker, je mehr Atemaussetzer dann einfach auch auftreten. Vor allem ist der Schlaf oft einfach gar nicht erholsam, und die Menschen wachen wirklich am Morgen auf und fühlen sich manchmal total gerädert. Und Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, weshalb Menschen dann zum Arzt oder zur Ärztin gehen. Aber auch eben, was so die Zusammensetzung des Schlafs, die verschiedenen Schlafstadienanteile anbelangt, auch da kommt es zu Veränderungen. Also Tief- und REM-Schlaf, die werden weniger, einfach auch, weil dauernd einfach diese Störung da ist. Mhm. Und der Leichtschlaf, klar, der gleicht es dann aus und der wird dann mehr. Und auch die Schlafarchitektur, also so dieser Schlafstadienverlauf über die ganze Nacht hinweg, wenn man sich den schaut, dann sieht man auch da, der ist oft verändert. Einfach weil diese Weckreaktionen und das Aufwachen, das es ja durchaus auch gibt, immer wieder den Schlaf unterbrechen.
Wir haben ja eben schon beschrieben, dass Betroffene am Tag dann auch total erschöpft sind. Was heißt das für den Alltag, für das Berufsleben, für das Familienleben? Ich stelle es mir schwierig vor, wenn man einfach unter dieser ständigen Erschöpfung leidet.
Ja, klar. Also Erschöpfung, fehlende Konzentration, Reizbarkeit. Ist alles echt nicht schön, aber was man auch nicht vergessen darf, ist, wenn die Einschlafneigung so groß wird, dass die eigene Sicherheit oder auch die Sicherheit anderer Menschen, zum Beispiel im Straßenverkehr, gefährdet ist, dann wird es halt einfach richtig kritisch. Und wenn jemand beruflich zum Beispiel Busfahrer, Busfahrerin ist oder auch Fernfahrerin, dann kann das eben auch bedeuten, dass man bis zu einer effektiven Behandlung der Schlafapnoe dem Beruf nicht mehr nachgehen kann.
Lass uns mal gucken langfristig. Was kann die Schlafapnoe für gesundheitliche Folgen haben, wenn es jetzt um Monate geht, um Jahre?
Ja, dieser sich immer wieder wiederholende Sauerstoffmangel und auch die vielen Schlafunterbrechungen und auch immer wieder diese starken Veränderungen im Druck, der im Brustraum herrscht, die fordern einfach langfristig ihren Tribut. Und so erhöht sich das Risiko für, wirklich muss man sagen, eine Vielzahl von Erkrankungen, also sowas wie Bluthochdruck, koronare Herzerkrankungen, aber auch Herzschwäche, auch Diabetes Typ 2, also der Stoffwechsel ist betroffen und auch Erkrankungen der Gefäße des Gehirns bis zum Schlaganfall. Auch dafür steigt das Risiko. Und durch den fehlenden bzw. den unterbrochenen Schlaf und auch vielleicht so durch das Gefühl von Hilflosigkeit, was dadurch entstehen kann, steigt auch das Risiko für zum Beispiel Depressionen. Unterm Strich muss man einfach sagen, Schlafapnoe sollte behandelt werden. Und zwar insbesondere dann, wenn jemand körperliche oder psychische Symptome hat, die damit in Zusammenhang stehen könnten. Und jetzt, ob man eine Apnoe behandeln muss, die keine Symptome macht, das sollte man am besten mit seinem Arzt oder seiner Ärztin besprechen.
Okay, dann lass uns mal den Fall annehmen, Schlafapnoe mit Symptomen. Wie wird behandelt?
Das kommt natürlich so ein bisschen darauf an, wie schwer die Apnoe ausgeprägt ist und wie stark die Symptome sind. Gewichtsabnahme, ich habe es gerade schon gesagt, ist für fast alle Apnoe-Patientinnen und Patienten relevant. Das ist ein Faktor, an dem man eben selbst arbeiten kann. Wobei man auch sagen muss, nicht alle Menschen mit Schlafapnoe sind übergewichtig. Oder anders gesagt, es gibt auch Menschen, die sind vollkommen normalgewichtig, die sind vielleicht auch noch sportlich und die haben trotzdem eine Schlafapnoe. Ich habe irgendwie auch mal gehört von einer Basketballerin, die sehr, sehr erfolgreich war, die hatte zum Beispiel auch eine Schlafapnoe. Ich weiß gar nicht, ob die im deutschen Nationalteam gespielt hat oder so, aber sehr, sehr erfolgreich. Und Gewichtsabnahme, muss man natürlich auch sagen, das ist was, das dauert. Also das passiert nicht von heute auf morgen, ist auch nicht für alle möglich. Wobei zum Beispiel auch da diese bekannte Abnehmspritze für manche Patientinnen und Patienten eine Unterstützung sein kann. Bewegung. Wenn möglich, sogar Ausdauersport hat auch vielfältige positive Auswirkungen auf die Gesundheit und hilft auch beim Abnehmen und kann eben auch bei einer Apnoe ganz unabhängig davon wichtig sein. Außerdem, ganz klar, sollten Betroffene auf Alkohol und Berührungsmittel verzichten. Und wenn die Apnoen zum Beispiel hauptsächlich da sind, wenn jemand auf dem Rücken liegt, dann kann man auch versuchen, diese Position zu verändern, also zu verhindern, dass die sich immer wieder auf den Rücken drehen. Da gibt es zum Beispiel so Polster, die schnallt man sich eigentlich wie so einen Rucksack auf den Rücken oder man kann auch eigentlich einfach einen kleinen Rucksack nehmen und da mal Kissen reinstopfen. Oder es gibt auch spezielle Geräte, die fangen zum Beispiel immer wieder an zu vibrieren, wenn man sich auf den Rücken dreht und sollen einen so dazu bringen, eben ja, weniger in die Rückenlage zu gehen oder sich das sogar abzugewöhnen. Damit ist es aber noch nicht getan, weil das sind natürlich alles begleitende oder auch längerfristige Maßnahmen. Also nichts davon hilft von heute auf morgen.
Ja, was wäre denn was von heute auf morgen hilft?
Also eine Möglichkeit sind so Schienen, die den Unterkiefer nach vorne schieben. Also die tragen den komplizierten Namen Unterkieferprotrusionsschiene. Jetzt hat es geklappt. Dadurch wird mehr Platz im Rachenraum geschaffen. Also kann man auch mal so an sich probieren, wenn man so den Unterkiefer vorschiebt, dann merkt man da hinten, da wird irgendwie mehr Platz frei. Und die Atemwege, die bleiben dann eher auch offen. Macht man eher bei einer leichten Schlafapnoe oder wenn Patientinnen und Patienten mit der sogenannten CPAP-Therapie nicht zurechtkommen. Das ist nämlich besonders bei mittelschwerer bis schwerer Schlafapnoe die Methode der Wahl. Diese Abkürzung CPAP, die steht für Continuous Positive Airway Pressure, also ein Luftstrom, der kontinuierlich für so einen leichten Überdruck in den Atemwegen sorgt und sie dadurch offen hält. Dafür, und das ist aber für manche Menschen wirklich sehr unangenehm, trägt man in der Nacht so eine Maske. Entweder geht die nur über die beiden Nasenlöcher oder auch über Mund und Nase. Da gibt es ganz verschiedene Modelle. Und diese Maske, die ist über einen Schlauch mit einem kleinen Gerät auf dem Nachttisch verbunden. Und das macht eben dann kontinuierlich diesen Überdruck in den Atemwegen. Da muss man halt sagen, ja, das ist vermutlich nicht das, was man unbedingt haben möchte. Aber was man auch dazu sagen kann, ist, wenn Patientinnen und Patienten das erste Mal morgens wieder erholt aufwachen und spüren, was diese Geräte wirklich bringen, dann wollen es manche auch gar nicht mehr hergeben. Und ganz kurze Anekdote. Ich saß heute Mittag mit unserer Chefärztin beim Mittagessen und sie hat davon berichtet, dass sie meinen Patienten so ein CPAP-Gerät gegeben hat und der hat wirklich dann nach der ersten Nacht sie fast umarmt, weil er so glücklich damit war.
Oh, das ist schön. Ja, man kennt die teilweise aus Filmen, ne? Ich habe mal eine Serie gesehen, wo jemand so ein Gerät dann irgendwann bekommen hat. Also mir ist auch aufgefallen bei der Recherche, dass wenn man sich diese Geräte anschaut, dass das lustigerweise immer mit jungen Frauen bebildert wird, obwohl die ja gar nicht so häufig betroffen sind. Ist irgendwie ein bisschen unpassend.
Ja, eher nicht. Nee.
Ja. Was kann denn so das letzte Mittel sein? Ich habe gelesen, es wird auch teilweise eine OP empfohlen.
Also manchmal kann auch eine Operation hilfreich sein, ist aber natürlich auch eine Behandlung, die so den größten Eingriff in den Körper bedeutet. Man kann zum Beispiel in einer Operation den Raum, den die Luft hat, um durch diese oberen Atemwege in die Lungen zu strömen, vergrößern. Oder es gibt auch eine Operation, bei der so ein kleines Gerät eingebaut wird. Und wenn man das in der Nacht einschaltet, dann stimuliert das einen bestimmten Nerv, den sogenannten Hypoglossusnerv. Und das heißt dann, also wenn man dieses Gerät einschaltet, jedes Mal, wenn man dann einatmet, dann bekommt die Zunge so einen kleinen Impuls und wird so etwas nach vorne geschoben. Wie wenn man jemandem immer so jedes Mal ein ganz kleines bisschen Zunge rausstrecken würde. Und auch das öffnet eben die Atemwege und kann so Apnoe verhindern. Ja, und für manche Patientinnen und Patienten ist das wirklich eine gute Lösung, aber man muss da auch ganz sorgfältig abwägen.
Ja, ist natürlich ein großer Eingriff. Gibt es eigentlich Chancen, dass so eine Schlafapnoe komplett wieder weggeht?
Ja, also zum Beispiel durch eine Gewichtsabnahme können manche Menschen das schaffen, dass es komplett weggeht. Eine Therapie mit so einer Maske oder auch einer Zahnschiene ist aber nur eine symptomatische Behandlung. Also dadurch allein geht jetzt keine Apnoe weg.
Was rätst du denn allen, die uns jetzt zugehört haben und die so ein bisschen den Verdacht haben, ich könnte vielleicht betroffen sein, ich fühle mich nicht fit morgens, habe vielleicht diese Kopfschmerzen, ne, die dann so über den Tag verteilt wieder weggehen, vielleicht auch den trockenen Mund, aber die einfach auch noch keine Diagnose haben, ne, die noch nicht wissen, woran das liegt. Was sollen die machen?
Ich würde empfehlen, mal den Fragebogen, den wir auch verlinkt haben, zu machen und damit dann gegebenenfalls auch zu Hausärzten zu gehen.
Und was rätst du allen, die schon wissen, dass sie betroffen sind und die aber vielleicht mit großen Einschränkungen zu kämpfen haben?
Ja, es ist wirklich wichtig, dass eine Schlafapnoe, die zu Einschränkungen führt, wie der Tagesschläfrigkeit oder auch anderen Dingen, behandelt wird. Weil es gibt wirklich da viele Folgeerkrankungen und es ist sehr gut belegt, dass diese Schlafapnoe zu diesen Folgeerkrankungen auch beitragen kann. Lasst euch wirklich bitte nicht von dieser Maske abschrecken. Sprecht mit eurem Arzt oder eurer Ärztin, wenn ihr da Bedenken habt. Es gibt verschiedene Modelle, man kann das auch ausprobieren. Man wird meistens da auch begleitet. Wenn man dann mit einer Maske nicht zurechtkommt, dann probiert man wirklich auch eine andere aus, bis man eben so für sich auch das optimale Modell gefunden hat. Und auch Psychologinnen und Psychologen können helfen, mit so einer Maske besser zurechtzukommen. Gerade wenn man zum Beispiel das Gefühl hat, das macht mir Angst beim Atmen.
Und zum Schluss gibt es hier noch einen Podcast-Tipp. Wenn ihr uns hört, dann interessieren euch vielleicht auch psychologische Themen. Innenwelt ist der Psychologie-Podcast von WDR 5 und der widmet sich denen.
Moderatorin Verena Kapell spricht mit PsychologInnen und PsychiaterInnen über eine ganz große Bandbreite von Themen. Von Wut bis Selbstsabotage, von Achtsamkeit bis Selbstbewusstsein und über Beziehungen zu anderen und zu uns selbst.
Innenwelt hat ein Ziel, und zwar, dass wir alle psychische Phänomene besser besser einordnen können und dass so eben Missverständnisse und Vorurteile abgebaut werden.
Innenwelt will Denkanstöße, Inspiration und konkrete Anregungen geben. Außerdem gibt es auch Lösungsvorschläge.
Neue Folgen von Innenwelt gibt es jeden letzten Donnerstag im Monat neu in ARD Sounds und eben überall, wo es Podcasts gibt. Und wir packen euch den Link auch nochmal in die Shownotes. Und bis dahin sagen wir, schlaft gut.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu. In der Deutschlandfunk-App.